Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in der letzten Predigt über eine Stelle gesprochen, die sehr oft missverstanden wird und die immer wieder benutzt wird, um angeblich zu zeigen, dass Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Das Gesetz ist heute für uns nicht mehr gültig, hat keine Bedeutung mehr. Wir können so leben, wie wir wollen. Und das ist natürlich die Stelle in Römer 10 und Vers 4, wo die revidierte Lutherbibel schreibt, dass Christus das Ende des Gesetzes sei. Und dann heißt es dann weiter auch noch, dass der gerecht ist, der glaubt, oder so ähnlich. Und ich hatte gezeigt in der letzten Predigt, dass dies so in keinster Weise richtig übersetzt ist, hatte andere Übersetzungen Ihnen gegeben, die zeigen, wie diese Stelle übersetzt werden sollte und was damit gemeint ist. Das genaue Gegenteil von dem ist gemeint, was viele sagen, nämlich, dass das Gesetz keineswegs abgeschafft ist, sondern im Gegenteil. Diese Stelle zeigt uns, wie wir das Gesetz halten können und müssen. Nun, einige haben mir geschrieben oder Bemerkungen gemacht darüber, dass sie sehr beeindruckt waren von der Predigt. Ich habe hier ein Memo erhalten mit folgendem Inhalt von jemandem, den ich persönlich nicht kenne, mit dem ich aber so hin und wieder korrespondiere. Ihre jüngst gegebene Predigt mit dem Titel »Wieso ist Christus das Ende des Gesetzes?« war eine der weitaus besten Predigten, welche Sie jemals auf YouTube hochgeladen haben. Sie ist absolut klar strukturiert und glänzte besonders dadurch, dass Sie auf sehr geschickte Weise viele der falschen Vorstellungen, die dort draußen herumgeistern, aufgegriffen und im Einzelnen widerlegt haben, ohne jedoch gewisse Irregeführte damit brüskiert zu haben. Wer nach dieser Predigt noch immer nicht seine in Masse von den Amtskirchen vertretenen unbiblischen Ansichten überdenken will, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Es wird dann noch mehr gesagt in diesem Memo, aber ich muss sagen, dass natürlich war ich sehr von diesem Memo angetan, nur wage ich zu bezweifeln, dass diejenigen, die nach wie vor die Auffassung vertreten wollen, dass das Gesetz abgeschafft sei, durch diese Predigt eines Besseren belehrt worden sind. Hoffentlich haben einige allerdings sich die Zeit genommen, ein wenig über diese Dinge nachzudenken. Nun, heute möchte ich ein weiteres Thema behandeln, das ebenfalls mit diesem, was ich in der letzten Predigt behandelt habe, zusammenhängt. Eine weitere Stelle im Römerbrief, die immer und immer wieder benutzt wird, um auch zu zeigen, dass das Gesetz heute für uns keinerlei Bedeutung mehr hat. Es ist abgeschafft, es ist tot. Und wir sind frei geworden von diesem Fluch des Gesetzes. Das Gesetz ist ein Fluch, sagt man. Und wir können jetzt so leben, wie wir wollen. Wir sind frei geworden von dem Gesetz. Das Gesetz ist für uns gestorben. Diese Stelle, die also immer wieder angewandt wird, um dies zu behaupten, findet sich in Römer Kapitel 7. In Römer Kapitel 7, und es wird natürlich immer dann nur Vers 4 angesprochen, aber ich möchte hier den Zusammenhang einmal lesen, angefangen in Vers 1. Römer 7, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es wie folgt. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Vers 2. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Vers 3. Wenn sie nun bei einem anderen Manne ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass er einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Viele sagen nun, dass diese Stelle uns erklärt, dass wir das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten haben. Und da ja nun ganz klar auf das Gesetz des Ehebruches Bezug genommen wird, dass wir also die 10 Gebote und damit auch das Gesetz gegen den Ehebruch nicht mehr zu befolgen hätten. Dieses Gesetz hat für uns heute keinerlei Bindung, keinerlei Gewalt mehr. Aber denken wir einmal daran, was das bedeuten würde. Ist es richtig, dass ein wahrer Christ Ehebruch betreiben kann? Ist das etwas, was die Bibel, das Neue Testament uns sagt? Nun, wiederum, es gibt da viele Stellen, die uns zeigen, dass dies absolut nicht der Fall ist. Nur ein paar hier als Beispiel genannt. Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19, die Verse 17 bis 19. Ein junger Mann kam zu Christus und fragte ihn, was er tun müsse, um das ewige Leben zu haben. Diese Stelle habe ich auch bereits in der letzten Predigt behandelt, aber ich will sie heute dieser Predigt noch einmal behandeln, denn diese Predigt sollte auf ihren eigenen Beinen und Füßen stehen, selbst wenn Sie die letzte nicht gehört haben. Matthäus 19, Vers 17, da heißt es, was fragst du mich, sagt Christus, nach dem, was gut ist nur einer, willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Willst du zum ewigen Leben eingehen, halte die Gebote. Er fragt nun, welche? Jesus sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann zählt er weitere der 10 Gebote auf. Du sollst nicht Ehe brechen. Mit anderen Worten, wenn man ins ewige Leben eingehen will, muss man aufhören, die Ehe zu brechen. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 9. Hier der gleiche Paulus, der angeblich dieser Theorie zufolge gesagt haben soll, man kann heute ohne weiteres die Ehe brechen, man ist nicht mehr an das Gesetz gegen den Ehebruch gebunden. Was sagt er uns hier? In 1. Korinther Kapitel 6 und in Vers 9. 1. Korinther 6 und Vers 9. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten, achten wir auf das Wort, die Ungerechten, also die, die nicht gerecht sind, das Reich Gottes nicht ererben werden, lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, und dann werden weitere Kategorien aufgeführt, werden das Reich Gottes ererben. Und dann sagt er noch etwas weiteres in Vers 11, einige von euch sind so gewesen, also die waren Ehebrecher. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden. Ihr seid gerecht geworden, wodurch, dadurch, dass man nicht mehr ungerecht ist. Dass man nicht mehr die Ehe bricht. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Schauen Sie, Paulus sagt, wenn Sie weiterhin Ehebruch betreiben und das nicht bereuen, dann werden Sie nicht im Reich Gottes sein. In Hebräer Kapitel 13, eine weitere Stelle, die, von der wir ausgehen, vom Apostel Paulus geschrieben wurde. Hebräer 13, Vers 4, da heißt es, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen, das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Also das hört sich keineswegs so an, dass man jetzt weiter als Christ die Ehe brechen kann. Dass also Paulus hier in Römer gesagt haben soll, in Römer 7, dass wir jetzt frei sind vom Gesetz gegen den Ehebruch. In Römer Kapitel 13, im gleichen Brief, sagt Paulus Folgendes. Römer 13 und Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann heißt es, du sollst nicht töten, sollst nicht stehlen und so weiter und so fort. Das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Mit anderen Worten, man erfüllt das Gesetz dadurch, dass man den Nächsten liebt. Man erfüllt das Gesetz Gottes dadurch, dass man nicht die Ehe bricht. Mit anderen Worten, wenn man die Ehe bricht, dann hat man die Liebe zum Nächsten nicht, ist was Paulus hier sagt. Meinen Sie, er hat auch zum gleichen Zeitpunkt gesagt, wir sind jetzt frei, die Ehe zu brechen? In Matthäus Kapitel 5 geht Christus sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt uns nämlich, dass wir nicht nur nicht die Ehe im buchstäblichen Sinne brechen dürfen, sondern eben auch noch nicht einmal in unseren Gedanken. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, ach, ihr seid frei davon geworden. Ihr könnt jetzt die Ehe brechen, so lange und so oft, wie ihr wollt. Nein, das sagt er keineswegs. Was sagt er? Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Mit anderen Worten, wer sie ansieht, um mit ihr Ehebruch zu begehen, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also es geht bereits schon um die Motivation. Und dann schreibt er, dass man Vorkehrungen treffen muss, damit es dazu erst gar nicht kommt. Also alles dies ist deutlich, dass Paulus in keinster Weise gesagt haben kann, wir sind heute frei, die Ehe zu brechen. Wir sind frei vom Gesetz gegen zum Beispiel den Ehebruch. Nun, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was Paulus denn hier gemeint hat, möchte ich ein wenig auf die Konfusion eingehen, die Verwirrung eingehen, die unter traditionellen christlichen Kommentaren herrscht. Denn die schreiben sehr interessante Dinge. Zum Beispiel habe ich hier einen Auszug von dem Matthew Henry Concise Commentary. Und er schreibt, wir sind dem Gesetz abgestorben und das Gesetz ist für uns abgestorben und wir haben nichts mehr mit dem Gesetz zu tun. Gilt's Exposition of the entire Bible sagt das Gleiche. Wir, der Gläubige, ist dem Gesetz abgestorben und das Gesetz ist für ihn tot und beides bedeutet das Gleiche, sagte. Der Broadman Bible Commentary sagt auch etwas Ähnliches. Er ist frei vom Gesetz, weil das Gesetz oder weil er im Gesetz gestorben ist. Aber er sagt, wir sind nicht mehr von der Tyrannie der Sünde betroffen. Wir sind der Sünde gestorben, im gleichen Maße sind wir dem Gesetz gestorben. Das heißt, das Gesetz ist für uns nicht mehr gültig. Also das sind die Ideen, es gibt viele mehr, die so behandelt werden von Kommentaren, die diese Stelle hier interpretieren wollen. Die wollen nämlich alle klar machen, dass wir heute nicht mehr das Gesetz zu halten brauchen. Und da gibt es ein großes Problem, das auch die Kommentare sehen. Sie sehen nämlich, dass die Bibel immer und immer wieder davon spricht, dass man Gott gehorsam sein muss. Gilt's Exposition of the entire Bible schreibt auch vom Gehorsam. Und er sagt, die Liebe Christi bringt uns dazu, in freudiger Weise dem Gesetz gehorsam zu sein. Ja, aber ich dachte, das Gesetz sei gar nicht mehr in Existenz. Er hatte doch gerade gesagt, das Gesetz ist tot. Das Gesetz ist für uns gestorben. Wieso kann man dann dem Gesetz gehorsam sein? Es wird nicht erklärt, wem und was man jetzt gehorsam sein soll. Denn es gibt ja keine Regeln mehr. Das ist ja alles weg, nicht wahr? So, wem soll man jetzt gehorsam sein? Man soll Gott gehorsam sein. Die Kommentare sprechen von Gehorsam. Jameson, Fawcett und Brown Commentary sagt auch, dass wir Gott gehorsam sein sollen. Nur sagt er uns nicht, in welcher Weise. Wie soll man ihm gehorsam sein? Was soll man tun? Was soll man nicht mehr tun? Kann man jetzt das Gebot des Ehebruchs brechen? Oder wie sieht das aus? Also hier wird klar gesagt, man muss nach wie vor dem Gesetz gehorsam sein, in liebevoller Weise. Aber es wird nicht gesagt, wie das möglich ist. Nun, dann wird eine angebliche Begrenzung durchgeführt, eine Abspaltung, ein Unterschied wird gemacht. Man sagt, ja, das eine ist das Gesetz und das andere ist das Gesetz Christi. Und dann wird natürlich gesagt, dieses Gesetz, das ist das Gesetz, das durch Mose verwaltet wurde und das ist anders als vom Gesetz Christi. Es wird aber nie gesagt, was eigentlich das Gesetz Christi jetzt ist. Und inwieweit das jetzt anders ist als das Gesetz, das durch Mose verwaltet wurde. Aber schauen Sie, die Idee, wenn man das hier auf Römer Kapitel 7 bezieht, die bringt ja nichts. Denn hier ist ja vom Gesetz gegen Ehebruch die Rede. Das Gesetz gegen Ehebruch gab es im Alten Testament, gibt es auch im Neuen Testament. Ist also kein Unterschied gemacht worden. Egal, ob das Gesetz gegen Ehebruch jetzt von Mose im Alten Testament verwaltet wurde, in Anführungszeichen, oder nicht. Es ist das Gesetz, das nach wie vor ein Christ zu halten hat. Also diese Unterscheidung bringt hier auch nichts. Natürlich ist es richtig. Das habe ich ja auch mehrfach betont. Dass es ein Ritualgesetz gab. Das Gesetz der Opfer. Das Gesetz der Satzungen, die sich eben auf rituelle Dinge bezogen. Das ist in der Tat durch den Tod Jesu Christi erfüllt worden. Christus als eigentliche Opfer und diese ganzen Opfergesetze deuteten ja auf ihn hin. Er hat diese Opfergesetze erfüllt. Aber hier geht es ja gar nicht um die Opfergesetze, schauen Sie. Hier geht es um das Gesetz gegen den Ehebruch. Also hier diese Unterscheidung zwischen dem Gesetz Christi und dem Gesetz, das also angeblich von Mose verwaltet wurde und von daher wohl keine Bedeutung mehr haben soll, die bringt hier nichts. Die bringt hier in diesem Zusammenhang nichts. Denn Römer 7 spricht ganz klar hier in diesen Fällen, in diesen Stellen, über das geistliche Gesetz der 10 Gebote und das geistliche Gesetz der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die die zehn Gebote näher beschreiben. Er spricht hier nicht in Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 4, von dem Ritualgesetz. Darum geht es hier eben gerade nicht. Die Tatsache, dass es so viele Ideen gibt, so viele Verschwörungsideen, so viele Ideen, die zu Verwirrung führen, gerade auch bei christlichen Theologen. Das liegt daran, dass man von falschen Voraussetzungen ausgeht. Es ist leider so, dass man im Leben zu Ergebnissen kommt, die aber nicht richtig sind, weil man eine falsche Ausgangsposition hat. Ich möchte hier kurz etwas über mich selbst Ihnen sagen. Ich bin froh, dass ich nicht bei den theologischen Fakultäten dieser Welt studiert habe. Denn dann wäre ich höchstwahrscheinlich auch sehr stark beeinflusst worden, ob es jetzt eine theologische Fakultät der evangelischen Kirche ist oder eine theologische Fakultät der katholischen Kirche. Ich wäre sehr stark davon beeinflusst worden, was da so gelehrt wird. Denn diese Fakultäten lehren etwas, was ihre Kirchen lehren. Man geht von diesen Ausgangsbasen aus. Und dann wird versucht, diese Lehren, wenn überhaupt, anhand der Bibel zu begründen. Vielfach wird die Bibel gar nicht konsultiert. Aber wenn sie konsultiert wird, dann versucht man, diese Ausgangsbasis anhand der Bibel nachzuvollziehen. Und dann kommt die Konfusion zustande, weil nämlich diese Ausgangsbasis schon nicht stimmt. In diesem Fall ist die Ausgangsbasis, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Er hat das Gesetz für uns erfüllt, wir brauchen es nicht mehr zu erfüllen. Und dann wird natürlich eine Konfusion offenbar, denn was soll man dann tun? Wem soll man dann gehorchen? Ist man dann frei zu sündigen? Und dann versucht man jetzt krampfhaft da Lösungen zu finden. Nun, ich habe Recht studiert, wie Sie wissen, habe in Deutschland als Anwalt praktiziert, habe nach wie vor auch die Anwaltspraxis hier in Amerika, die Lizenz. Ich musste also bei der Rechtsfakultät Jura studieren, um drüben in Deutschland Anwalt zu werden, und musste dann hier auch in Amerika mich auf das Anwaltsexamen vorbereiten, indem dass ich hier Jura studiert habe. Und natürlich ist es so, dass wenn Sie 5 Anwälte in einen Raum sperren, dann haben Sie vielleicht 7 oder 8 Ansichten. Aber wenn Sie 5 Theologen in einen Raum sperren, haben Sie vielleicht 25 oder 30 Ansichten. Der Grund ist der, dass gerade auch in der Theologie sehr viel spekuliert wird. Zu viel spekuliert wird. In dem Gebiet der Rechtswissenschaft sollte das nicht der Fall sein. Es ist zwar richtig, dass auch da nicht unbedingt allgemeine Übereinstimmung herrscht. Deswegen gibt es so die herrschende Meinung und dann die beachtliche Mindermeinung, wenn Sie solche Bücher von Professoren lesen. Aber doch nicht in dem Maße, wie es bei den Theologen der Fall ist, weil man dazu animiert wird, weil man dazu ausgebildet wird, logisch zu denken. Und schauen Sie, Paulus war auch im Gebiet der Rechtsvorschriften unterrichtet worden. Und er hat dies alles sehr logisch dargestellt. Nur das Problem ist, die Theologen schauen sich dies an in sehr unlogischer Weise und kommen dann zu den merkwürdigsten Ergebnissen. Weil man eben von gewissen Voraussetzungen ausgeht, die aber in keinster Weise stimmen. Aber was sind jetzt diese falschen Voraussetzungen, die hier in Römer 7 erwähnt werden? Zunächst einmal die falsche Voraussetzung, die falsche Ansicht, die falsche Idee, dass Paulus gesagt haben soll, das Gesetz ist tot. Schauen Sie, die Stelle hier, die wir gelesen haben, sagt das nicht. Die sagt nirgendwo, das Gesetz ist tot. Was sagt sie? Noch einmal, Römer 7 und Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Ihr seid dem Gesetz getötet, ihr seid dem Gesetz gestorben, wie es auch übersetzt werden kann. Nicht das Gesetz ist tot, sondern wir sind dem Gesetz gestorben. Ein fundamentaler Unterschied, der aber leider nicht unbedingt gesehen wird. Jill zum Beispiel sieht diesen Unterschied keineswegs, wie wir eben gelesen haben. Er packt das alles in ein Paket rein. Das Gesetz ist tot, weil wir dem Gesetz gestorben sind, sagt er. Aber das ist eben nicht richtig. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und einige Kommentare haben dies auch erkannt, wissen aber nicht unbedingt, wie sie damit umzugehen haben. Der Jameson Fawcett Brown Bible Commentary schreibt zum Beispiel, dass es nirgendwo gesagt wird, dass das Gesetz tot ist, sondern es heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt worden, aber nicht das Gesetz. Er sagt nicht, das Gesetz ist gekreuzigt worden, sondern wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Also er hat das schon erkannt, aber kommt dann auch zu falschen Schlussfolgerungen. Aber immerhin hat er erkannt, dass da nirgendwo in der Bibel gesagt wird, in dieser Stelle, das Gesetz sei tot, sondern es heißt, wir sind dem Gesetz getötet worden oder wir sind dem Gesetz gestorben. Was das bedeutet, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Das ist eine der falschen Ideen, von denen man ausgeht, um dann zu diesem Ergebnis zu kommen, dass wir das Gesetz heute nicht mehr zu beachten hätten. Eine weitere falsche Idee, von der man ausgeht, ist eine interessante, indem man jetzt Kapitel 7, die Verse 1 bis 3 in Zusammenhang bringt mit Kapitel 4 und sagt, nun, der Ehemann, der dann gestorben ist, in den Versen 1 bis 3, sodass die Ehefrau jetzt nicht mehr eine Ehebrecherin ist, wenn sie erneut heiratet, dieser Ehemann ist das Gesetz. Und dieser Ehemann, also das Gesetz, ist gestorben, sodass wir heute nicht mehr dem Gesetz gegenüber Verbindlichkeit haben. Das ist die Idee. Also wird mit anderen Worten noch einmal, um das deutlich zu machen, gesagt, der Ehemann, der gestorben ist, in den Versen 1 bis 3, dieser Ehemann ist das Gesetz. Der Ehemann ist tot, das Gesetz ist tot. Und von daher sind wir heute nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern frei, jemand anderem zu heiraten, auf andere Weise zu leben. Nun, Gill zum Beispiel schreibt genau das. Er schreibt, der ehemalige Ehemann, das heißt, das Gesetz ist tot. Das Problem ist nur, dass hier verschiedene Rollenverteilungen dann vorliegen würden, denn Paulus bezeichnet nirgendwo den Ehemann als das Gesetz. Interessanterweise ist es ja die Frau, die weiterlebt, nicht der Ehemann. Der Ehemann ist tot. Wer immer der Ehemann ist, nicht die Frau. Die Frau lebt ja weiter. Paulus hatte in keinster Weise das Gesetz im Sinne, als er von dem Ehemann sprach, der starb. Paulus hat hier eine Analogie angewendet. Einige sagen eine Allegorie. Man könnte sagen ein Gleichnis. Es ist sehr die Frage, ob er überhaupt in den ersten drei Versen auf Vers 4 eingehen wollte. Oder ob er nur einfach sagen wollte, okay, schauen wir uns einmal an, was hier gesagt wird. Das Gesetz sagt, eine Frau darf keinen Ehebruch begehen. Und dieses Gesetz hat natürlich Gewalt über sie, solange wie der Ehemann lebt. Wenn der Ehemann stirbt, dann ist sie frei von dieser Vorschrift. Mit anderen Worten, sie begeht dann nicht mehr die Übertretung des Gesetzes, wenn sie einen anderen Mann heiratet. Aber solange wie sie verheiratet ist mit ihrem ersten Mann, ist sie eine Ehebrecherin, wenn sie einen anderen Mann hat. Mit anderen Worten, sie übertritt dann das Gesetz. Das ist möglicherweise alles das, was er hier sagen wollte und hat dann eine Analogie angewendet, um in Vers 4 etwas anderes deutlich zu machen. Aber nehmen wir einmal an, dass er das alles in identischer Weise betrachten wollte. Dass mit anderen Worten die ersten drei Verse eine Erklärung sind zu Vers 4. Und einige haben das ebenso aufgefasst. Dann ist nach wie vor die Frage, wer ist jetzt mit dem Ehemann gemeint in den ersten drei Versen? Und der Pulpit Commentary, der schreibt Folgendes. Er schreibt, nun, es muss erkannt werden, dass in der gesamten Passage nirgendwo gesagt wird, dass das Gesetz gestorben sei. Wird nirgendwo gesagt. Der Ehemann, der starb, ist keineswegs das Gesetz, sondern, achten Sie jetzt darauf, er ist die Lust, die Begierde für die Sünde. Augustinus hatte diese Ansicht vertreten, dass also mit anderen Worten in Römer Paulus keineswegs mit dem Ehemann, der starb, das Gesetz gemeint habe, sondern die Lust zur Sünde. Und das ist eine sehr interessante Auffassung, auf die wir jetzt eingehen werden. Mit anderen Worten, der alte Mensch stirbt und der neue Mensch wird jetzt mit Christus verheiratet oder verlobt oder vertraut. Es ist der alte Mensch, der stirbt. Sagt uns die Bibel etwas hierüber? Nun, wir werden gleich sehen, dass die Bibel das sehr wohl sagt. Die Idee ist also, dass die Frau zunächst einmal verheiratet, in Anführungszeichen, das ist dies eine Analogie, verheiratet war mit ihren alten Begierden. Die Frau hier symbolisch für den Christen, symbolisch für die Frau, die Braut, die Christus heiratet. Zunächst einmal war die Frau ja noch nicht mit Christus verheiratet, zunächst einmal lebte sie in dieser Welt. Mit anderen Worten, wir alle lebten in dieser Welt der Begierde, mit unserer menschlichen Natur. Wir waren also dieser Begierde untertan. Dieser alte Mensch, wie er genannt wird, der stirbt, wie wir gleich sehen werden, wie. Sodass jetzt der alte Mensch tot ist und wir jetzt die Möglichkeit haben, zu einem neuen Menschen zu werden, der sich unter die Herrschaft Jesu Christi stellt. Mit anderen Worten, Christus wird in uns dann leben. Schauen wir uns einmal diese Analogie an. In Römer Kapitel 6 und in Vers 6. Wir wissen ja, Römer 6, 6, dass unser alter Mensch mit Christus, mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Vers 13. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren. Schauen Sie, wir sind gestorben. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir werden nachher noch sehen, was das heißt. Nicht, dass das Gesetz gestorben sei. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir waren tot, wir sind nun lebendig. Und eure Glieder sollen wir hingeben Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Die Gebote Gottes. Was ist Ungerechtigkeit? Alle Sünde ist Ungerechtigkeit. Also wir sollen nicht mehr in Ungerechtigkeit leben. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes 3, 4 können Sie in der Zürcher Bibel nachlesen. Schauen wir uns weiter an, Vers 16. Wisst ihr nicht, Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, oder wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Vers 18. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, wir werden gleich sehen, wie das geschehen ist. Wir sind frei von der Sünde, nicht frei vom Gesetz, in diesem Sinne. Wir sind frei geworden von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Und er sagt dann hier in Vers 19, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Herzens willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Nun später sagt Paulus in Römer 7, wie wir gelesen hatten, die Frau ist frei geworden vom Gesetz. Wir werden noch sehen, was das bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir jetzt, da wir in Anführungszeichen frei geworden sind vom Gesetz, jetzt das Gesetz brechen können. Denn alles dies würde im totalen Widerspruch stehen zu dem, was wir gerade gelesen haben und was wir noch lesen werden. Schauen Sie, die Frau war vor ihrer Bekehrung verheiratet, in Anführungszeichen, mit der menschlichen Natur, den Begierden der Sünde. Nach der Bekehrung wird die Frau als der neue Mensch zur Braut, zur potenziellen Braut Jesu Christi. In beiden Fällen wird von dem Christen als die Frau gesprochen, weil die Analogie bestehen bleiben muss. In beiden Fällen ist es ja die gleiche Person, nur dass sie zunächst einmal stirbt, um dann als ein neuer Mensch zu leben. Es geht hier keineswegs darum, dass der alte Ehemann, der gestorben ist, das Gesetz symbolisieren soll und damit, dass das Gesetz gestorben sei. Aber Paulus sagt ja noch mehr. In Römer 7 und Vers 4 lesen wir es noch einmal. Er sagt, ihr seid also, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib Christi. Durch den Leib Christi. Was ist damit gemeint? Nun schauen wir uns an, wie es weitergeht. Römer 7 und Vers 5. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Also hier wird wiederum von sündigen Leidenschaften gesprochen. Es heißt hier, die durchs Gesetz erregt wurden. Nun, interessanterweise stehen die Worte erregt wurden keineswegs im Urtext. Die sind hier ergänzt worden. Irgendwas musste hier ergänzt werden, das war klar. Hier hat der Übersetzer erregt ergänzt. Eine bessere Ergänzung, wenn man etwas ergänzen will, würde bedeuten, die durchs Gesetz erklärt werden. Schauen Sie, sie wüssten nichts vom Gesetz oder vielmehr von der Sünde, es sei denn, das Gesetz sagte ihnen, was Sünde ist. Und so lesen wir auch in Römer 7 und Vers 7, was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde, das sei ferne, aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Also mit anderen Worten, die Sünde wird ihnen definiert durchs Gesetz. Das Gesetz muss ihnen zeigen, was Sünde ist. Und welches Gesetz meint er hier? Denn ich wusste nichts von der Begierde. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren, eins der 10 Gebote, schauen Sie. Das Gesetz sagt ihnen, dass Begierde Sünde ist. Sie wüssten das gar nicht von sich aus, dass man nicht begehren soll. Was ist daran falsch zu begehren? Und Christus hat es nachher deutlich gemacht in Matthäus, wo er sagte, wenn sie eine Frau ansehen, ihrer zu begehren, dann haben sie bereits die Ehe gebrochen in ihrem Herzen mit ihr. Aber das muss erklärt werden, das muss ihnen gezeigt werden, das muss ihnen gesagt werden. Das weiß der Mensch nicht automatisch. Paulus sagt, ich hätte nichts davon gewusst, dass Begierde Sünde ist. Aber das Gesetz hat es mir gezeigt. Zurückgehend jetzt zu Römer 7 und Vers 5, die gleiche Idee. Ist das Gesetz Sünde, das erferne, aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Es wusste nicht, das ist Vers 7, von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren, aber zurückgehen zu Vers 5. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz was? Erklärt wurden, aufgezeigt wurden, offenbart wurden, da waren die kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Warum? Nun, weil wir das Gesetz von uns aus nicht halten konnten. Etwas anderes muss hinzukommen, sodass wir das Gesetz Gottes halten können. Aber es ist schon so, dass viele erkennen, dass diese Worte, die durch das Gesetz erregt wurden, dass die im Urtext keineswegs stehen. Und es schreibt die Schlachterbibel in ihrer Übersetzung auch, da wirkt in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind. Also die ergänzen hier kein Verb. Nun, die durch das Gesetz sind, ist auch nicht so klar. Etwas muss schon ergänzt werden. Die durch das Gesetz erkennbar sind, wäre eben die richtige Übersetzung. Schauen Sie, es heißt, dass wir dem Gesetz gestorben sind, getötet worden sind, durch den Leib Christi. Wem sind wir getötet worden? Das ist jetzt die Frage. Sind wir dem Gesetz in der Weise getötet worden, dass wir das Gesetz nicht mehr zu halten brauchen? Der Zusammenhang? Das Gesetz gegen Ehebruch. Ist das wirklich das, was Paulus hier sagen will? Keineswegs. Es ist interessant, dass einige dies auch erkennen. Ich habe hier mal eine Anmerkung aus der Schlachterbibel, dem Schlachterkommentar, die in gewisser Weise gut ist, solange wie es geht, aber dann lese ich Ihnen nur den guten Teil vor und den Rest, den erlasse ich Ihnen, denn dann geht das auch wieder in die falschen Richtungen hinein. Aber die schreiben hier zu dieser Stelle zunächst einmal, in einer detaillierten Darlegung dessen, was es bedeutet, nicht unter Gesetz zu sein, sondern unter Gnade, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, lehrt Paulus erstens, das Gesetz kann einen Gläubigen nicht mehr verdammen. Achten Sie darauf, es kann den Gläubigen nicht mehr verdammen, nicht mehr verurteilen. Warum? Auch das werden wir erklären. Zweitens, es überführt Ungläubige von Sünde. Aha, also das verstehen Sie. Das Gesetz zeigt Ihnen, was Sünde ist. Drittens, es kann einen Sünder nicht von Sünde befreien. Das ist in der Tat richtig. Das Gesetz sagt Ihnen, was Sünde ist, aber das Gesetz alleine macht Sie ja nicht frei von Sünde. Und viertens, Gläubige, die in der Kraft des Geistes wandeln, können das Gesetz erfüllen. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Dann schreibt er hier weiter, dieser Kommentar, Paulus bezieht sich hier nicht auf einen bestimmten Gesetzeskodex, sondern auf ein allgemeines Prinzip, das für alle Gesetze gilt, sei es ein griechisches, ein römisches, ein jüdisches oder ein biblisches Gesetz. Und dann sagt er, diese Verse in Vers 2 und 3 verwenden einen einfachen Vergleich, wie ich sagte, eine Analogie. Anhand des Eherechtes veranschaulicht der Apostel, was er im vorigen Vers über die Rechtsgewalt des Gesetzes gesagt hat. Dieser Abschnitt lehrt nicht, achten Sie darauf, nicht, dass allein der Tod eines Ehepartners dem anderen Partner eine Wiederheirat erlaubt, denn hier geht es überhaupt nicht um die Lehre von Scheidung und Wiederheirat. Sowohl Christus selbst als auch Paulus haben dieses Thema an anderer Seite behandelt. Und wir verweisen auf Matthäus Kapitel 5 und auch auf 1. Korinther Kapitel 7. Das Gesetz, sagt der Kommentar, welches das Verhalten einer Ehefrau bestimmt, hat kein Verfügungsrecht mehr oder keine Verfügungsgewalt mehr über sie, wenn ihr Mann gestorben ist. Witwen haben das Recht, wieder zu heiraten. Und Paulus ermutigt die jüngeren Witwen sogar dazu, sofern ihr Kandidat ein Gläubiger ist. Auch das ist wichtig. Eine andere Predigt, die man hier geben könnte. Man soll im Glauben heiraten. Man soll als Gläubiger niemanden heiraten, der ungläubig ist. Und der Kommentar verweist hier auf 1. Korinther 7, Vers 39 und auf 1. Timotheus 5 und Vers 14. Aber hier kommt es jetzt auf die Schlussfolgerung an, die der Kommentar hier bringt und die, der Kommentar sagt, Paulus bringen wollte. Nun folgt die logische Schlussfolgerung oder Anwendung von der kurzen Argumentation des Apostels. Ihr seid getötet worden, dem Gesetz. Die grammatische Form dieses Verbs betont zwei wichtige Dinge. Dieser Tod geschah zu einem bestimmten Zeitpunkt. Jemand anderes, in diesem Falle Gott selbst, verursachte diesen Tod, beachte das Passiv, getötet worden. Wenn der Sünder an Gottes Sohn glaubt, wir müssen aber erklären, was damit gemeint ist, erklärt Gott ihn für tot, für die Verurteilung und Strafe des Gesetzes. Das ist wichtig. Der Sünder wird als tot erklärt für die Verurteilung und Strafe des Gesetzes. Es geht nicht darum, dass das Gesetz abgeschafft sei. Es geht darum, dass die Strafe des Gesetzes, der Tod, der ewige Tod, der Sünde soll ist der Tod, von uns nicht mehr bezahlt werden muss. Warum? Aufgrund des Opfertodes Jesu Christi. Darauf kommt es an. Durch den Leib Christi wird hier gesagt, weil er als Stellvertreter für Sünder die vom Gesetz geforderte Todesstrafe erlitt. Soweit, so gut. Schauen Sie, in Römer Kapitel 7 und Vers 6, da wird Folgendes gesagt. Nun aber seid ihr, oder sind wir vom Gesetz frei geworden, aber in welcher Weise, und von ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes, und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Zunächst einmal so viel. Wir halten heute nicht nur den Buchstaben des Gesetzes, du sollst nicht Ehe brechen. Wir halten auch das Gesetz im Geist, indem dass wir noch nicht einmal eine andere Frau ansehen, ihrer zu begehren, weil wir damit bereits die Ehe gebrochen haben in unserem Herzen. Das geht jetzt hier um das Gesetz des Ehebruchs. Man kann das aber auch erweitern, sagen wir mal, auf das Gesetz des Mordens. Wir töten nur nicht jemanden nicht, sondern wir hassen jemanden auch schon bereits nicht. Denn Hass ist in Gottes Augen bereits schon als Motivation hin, die zum Totschlag, zum Mord führen würde, total verkehrt. Man muss also auch das bereits schon in seinem Herzen besiegen. Also es geht hier um die Tatsache, dass wir das Gesetz sogar dem Geiste nachhalten. Also keineswegs geht es darum, dass das Gesetz jetzt abgeschafft sei. Im Gegenteil, es ist sogar erweitert worden in geistliche Dimension. In geistlicher Richtung. Wenn es heißt, wir sind jetzt frei geworden vom Gesetz, geht es natürlich um die Todesstrafe. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr über uns. Christus hat für uns die Todesstrafe bezahlt. Wenn wir sein Opfer annehmen, sind wir nicht mehr schuldig, dass wir die Todesstrafe bezahlen müssen. Aufgrund von Gnade, der Gnade Gottes, ist uns die Todesstrafe erlassen worden. Wir sind frei geworden von dem Damoklesschwert des Gesetzes, das über uns schwebte, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Darauf bezieht sich hier Paulus. Und dann sagt er auch klar und deutlich, nicht, dass das Gesetz abgeschafft sei, sondern dass wir das Gesetz nach wie vor halten müssen und halten können. Aber wie geschieht es? Wie geschieht es? Römer Kapitel 8 und Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber hier wird etwas ausgelassen, interessanterweise in der Lutherbibel. Und wenn Sie eine Schlachterbibel haben, die ergänzt dann, wie es auch sein muss, nicht nur, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln oder die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind und Christus in ihnen, weil sie nicht mehr gemäß dem Fleisch wandeln, weil sie nicht mehr den Weg der Sünde leben, sondern sie wandeln jetzt gemäß dem Geist. Sie halten sogar das Gesetz in geistlicher Hinsicht, aber es geht um mehr. Es geht darum, dass Christi Geist in uns wohnt und dass wir jetzt gemäß dem Geist Christi wandeln, der uns befähigt, das Gesetz zu halten. Das gleiche Gesetz der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften und Satzungen, der uns befähigt, dem Gesetz gehorsam zu sein. Schauen Sie, wie die Kommentare das alles verdrehen, nicht begreifen und sagen, das Gesetz ist für uns tot. Alles diese Stellen geben dann gar keinen Sinn mehr. Wenn das Gesetz tot ist, wem sollen wir dann gehorsam sein? Schauen wir uns einmal einige Stellen an. Denn wenn wir uns auf richtige Weise taufen lassen, dann wir haben eine Broschüre, die Taufe, Voraussetzung für das Heil, Fragezeichen. Und einige behaupten, dass man den Heiligen Geist Gottes erhalten kann, ohne getauft worden zu sein, auf richtige Weise getauft worden zu sein. Es geht hier darum, in dieser Broschüre, was die Taufe eigentlich ist, warum die Taufe wichtig ist, absolut notwendig ist und wie sie erfolgen sollte und wann sie erfolgen sollte. Ist eine Kindertaufe zum Beispiel ausschlaggebend? Ist sie ausreichend, wenn sie als Kind, als Baby getauft werden? Oder ist diese Taufe in keinster Weise die Art von Taufe, von der Christus spricht, von der die Bibel spricht? Oder ist eine Taufe okay, wenn ein bisschen Wasser über ihr Haupt gestropfelt wird? Ist das eine Art von Taufe? Oder geht es um ganz etwas anderes? Wenn sie auf richtige Weise getauft sind, dann stirbt dieser alte Mensch in ihnen. Der stirbt ab, der ist tot. Und sie werden als ein neuer Mensch aus diesem Wassergrab der Taufe hervorkommen und werden dann, wenn ihnen von einem wahren Geistlichen die Hände aufgelegt werden und wenn dann das Gebet abgehalten wird zu Gott dem Vater, dann wird ihnen der Heilige Geist gegeben werden. Schauen Sie, und dann sind sie ein neuer Mensch und der Heilige Geist in ihnen kann ihnen dann und wird ihnen dann helfen, mehr und mehr das Gesetz zu halten. Das Gesetz der Liebe, Gott gegenüber, dem Nächsten gegenüber. Die Liebe Gottes, die ihnen durch den Heiligen Geist gegeben wird, ist des Gesetzes Erfüllung. Mit anderen Worten, es erfüllt das Gesetz durch sie. Sie sind ein williges Werkzeug, sagen wir einmal, der Liebe Gottes in ihnen, die sie befähigt, das Gesetz zu halten, dem Nächsten nichts Böses zu tun, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, aber eben auch Gott zu lieben, über alle Maßen. Das können sie auch von sich aus nicht. Dazu brauchen sie auch den Heiligen Geist. Denn es ist die Liebe Gottes, wie ich in der letzten Predigt gesagt habe, und der Glaube Christi in ihnen, der sie befähigt, das Gesetz zu halten. Aber schauen wir uns noch einmal diese Stellen an, die von der Taufe sprechen und von dem alten Menschen, der stirbt. Wir sind gestorben dem Gesetz. Wir sind jetzt ein neuer Mensch geworden. Das Gesetz hat insoweit keine Herrschaft mehr über uns in dem Sinne, dass die Todesstrafe vom Gesetz gefordert nicht mehr von uns bezahlt werden muss. Weil die hat nämlich Jesus Christus bezahlt an unserer Statt. In Epheser Kapitel 4, Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid von ihm in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Oder Wahrheit ist in Jesus Christus. Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Schauen Sie, das geschieht durch die Taufe. Der alte Mensch stirbt. Der neue Mensch bildet sich in ihnen, dadurch, dass Gottes Geist jetzt in ihnen wohnt. In Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Kolosser 3 und Vers 9. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Der ist gestorben für uns. und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sollen mehr und mehr vollkommen werden, wie Gott der Vater im Himmel vollkommen ist. Und Christus ist das vollkommene Abbild von Gott dem Vater. Mit anderen Worten, wir sollen mehr und mehr so werden, wie Gott der Vater und Jesus Christus ist. Und das können wir von uns aus nicht. Aber schauen Sie, wer es kann. In Römer Kapitel 8 und Vers 4. Römer Kapitel 8 und Vers 4. Was lesen wir? Christus kam. Er ist für uns gestorben. Er hat im Fleisch die Sünde überwunden. Vers 4. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Und hier wiederum die Betonung. Die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Schauen Sie, die gleiche Aussage wird hier getroffen. Die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert wird in uns erfüllt, weil wir eben nach dem Geist leben, weil der Geist Christi in uns die Kraft gibt, es zu tun. Kehren wir zu Kolosser 2 zurück. In Kolosser 2 wird wiederum deutlich, wem wir gestorben sind und wie das möglich war und was tot ist. Keineswegs das Gesetz. Das Gesetz soll ja in uns erfüllt werden. Die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert soll ja in uns erfüllt werden. Durch Christus, der in uns lebt. Kolosser 2 und Vers 12. Mit ihm, mit Christus, seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Schauen Sie. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben. Alle Sünden. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Er hat uns vergeben, dass wir das Gesetz übertreten haben. Das Gesetz hat keine Herrschaft mehr über uns in dem Sinne, dass es nicht mehr von uns die Todesstrafe fordern kann. Die ist jetzt vergeben worden. Schauen Sie sich den nächsten Vers an. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Den Schuldbrief. In anderen Worten, wir sind schuldig geworden. Wir haben gesündigt. Wir haben das Gesetz übertreten. Die Strafe des Gesetzes oder der Gesetzesübertretung ist der Tod. Aber Christus hat diesen Schuldbrief hinweggetan, hat ihn ans Kreuz geheftet, sodass er keinerlei Anspruch mehr hat gegen uns. Das ist das, was Christus getan hat. Wir sind dem Gesetz abgestorben, in dem Sinne, dass wir nicht mehr die Todesstrafe zu bezahlen haben. Kehren wir zurück zu Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6. Und lesen wir zunächst einmal die Verse 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Sie sind abgestorben, dem alten Menschen. Wir sollen in einem neuen Leben wandeln. Vers 10 von Römer 6. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Und was ist Sünde? Noch einmal, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Schauen Sie, alles dies passt zusammen, wenn man es richtig zusammen nimmt. Was er gestorben ist, ist der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Das ist jetzt Christus. Aber er sagt, so auch ihr, Vers 11, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wir sind der Sünde abgestorben. Wir sind nicht mehr solche, die das Gesetz übertreten. Sind keineswegs frei geworden von der Verpflichtung, das Gesetz zu halten. Ganz genau das Gegenteil wird in allen diesen Stellen zum Ausdruck gebracht. Nun, wie ich sagte, es heißt in Römer 7, Vers 4, lesen wir es noch einmal. In Römer 7 und Vers 4, ihr seid, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Durch den Leib Christi, durch seinen Opfertod. Wir müssen begreifen, dass die Ausdrucksweise durch den Leib Christi eben sich auf den Opfertod Jesu Christi beziehen kann. Hebräer 10 und Vers 10. Das ist hier damit gemeint. Wir sind durch den Opfertod Jesu Christi, dem Gesetz gestorben, der Strafe des Gesetzes, das für uns bestand, diese Strafe bestand für uns, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Hebräer 10 und Vers 10, wo wir lesen, nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Er war ein Mensch. Er ist als ein Mensch gestorben. Wenn er nach wie vor ein Geistwesen gewesen wäre, hätte er ja nicht sterben können. Gott kann ja nicht sterben. Er wurde total zu einem Menschen, um für uns sterben zu können. Durch diesen Opfertod sind wir geheiligt worden, sind wir in eine Position versetzt worden, wo wir ein heiliges, ein von dieser Welt, unseren Begierden abgesondertes Leben führen können. Auch lesen wir dies in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 und lesen wir Vers 24. 1. Petrus 2 und Vers 24. Christus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz. Was hat er hinaufgetragen in seinem Leibe auf das Holz? Nicht das Gesetz, schauen Sie, die Sünde, diesen Schuldbrief. Die hat er hinaufgetragen auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Aber er hat es an seinem Leibe getan. Auch hier wiederum die gleiche Idee. Wir sind dem Gesetz der Todesstrafe abgestorben durch den Leib Jesu Christi. Wir haben alle gesündigt. Wir waren alle des Todes schuldig. Wir haben alle die Todesstrafe über uns gebracht. Aber weil eben Christus für uns gestorben ist, hat er die Strafe des Gesetzes für uns bezahlt, sodass diese Strafe keinerlei Gewalt mehr über uns hat. Wir sind frei geworden von der Strafe des Gesetzes. Wir müssen nicht mehr sterben, weil Christus für uns gestorben ist. Und wenn wir sein Opfer annehmen, wenn wir bereuen, wird uns Vergebung der Sünde zuteil. Wir sind jetzt einem anderen Mann vertraut worden, und zwar dem Bräutigam Jesus Christus. Und wenn wir uns bewähren in diesem Leben, nachdem wir zu einem Christen geworden sind, nachdem Christi Geist in uns wohnt und uns leitet, dann werden wir, wenn Christus zurückkommt, die Ehe mit ihm eingehen. Die Ehe wird dann vollzogen werden. Wie wir in der Offenbarung lesen, das Hochzeitsmahl des Lammes mit seiner Frau, die sich vorbereitet hat auf dieses Hochzeitsmahl, wird dann durchgeführt werden. Nun, das heißt jetzt aber nicht, dass wir, weil jetzt Christus in uns wohnt, wenn er in uns wohnt, dass wir jetzt immun geworden sein sollten der Sünde gegenüber. Dass wir, weil wir ja nun der Sünde abgestorben sind, nicht mehr sündigen könnten. Das ist keineswegs der Fall. Wir befinden uns ja auf dem Weg zur Vervollkommnung hin. Im 1. Johannesbrief heißt es, dass wenn wir meinen, wir seien ohne Sünde, auch nach der Bekehrung, auch nachdem wir Christi Geist in uns haben, dann betrügen wir uns selbst. Und jetzt ist eine großartige Wahrheit in der Bibel verkündet worden, die die meisten nicht verstehen. Aber ich möchte dies einmal kurz mit Ihnen noch zu Abschluss dieser heutigen Predigt durchsprechen. Da lesen wir nämlich in Galater Kapitel 5 und Vers 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Schauen Sie, wenn wir meinen, wir könnten aufgrund unserer eigenen Kraft gerecht werden, dann haben wir das ganze Vorbild Jesu Christi vergessen. Unsere Kraft alleine kann es nicht bewirken. Es muss Jesus Christus in uns sein, der uns befähigt, mehr und mehr vollkommen zu werden. Aber interessant ist hier, dass auch gesagt wird in der Lutherbibel, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Gerecht ist eigentlich hier nicht die beste Übersetzung. Die Übersetzung sollte heißen gerechtfertigt. Im Griechischen steht für das Wort Gerechtigkeit und Rechtfertigung das gleiche Wort. Und es kommt jetzt auf den Übersetzer an, welche Übersetzung er benutzt. Es geht hier um die Rechtfertigung zunächst einmal. Schauen Sie, wenn wir gesündigt haben, dann sind wir in Gottes Augen ungerecht geworden. Und wir müssen jetzt wieder die Gerechtigkeit erlangen. Und diese Gerechtigkeit können wir nur dadurch erlangen, dass Gott uns rechtfertigt, dass er den Opfertod Jesu Christi auf uns anwendet. Wenn wir gesündigt haben und wir bereuen die Sünde und wir bitten um Gottes Vergebung für die Sünde, dann nimmt Gott den Opfertod Jesu Christi, wendet ihn auf die Sünde, die wir begangen haben, an und dadurch werden wir, weil die Sünde nun vergeben wird, wiederum gerechtfertigt. Und dann sind wir wieder gerecht in Gottes Augen. Schauen Sie, in Römer Kapitel 6 und Vers 14 gibt es nämlich eine weitere Stelle, die ich eben bewusst noch nicht gelesen habe, weil ich heute oder jetzt kurz darauf eingehen will. In Römer 6 und Vers 14, was lesen wir denn da? Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Nein. Was ist damit gemeint? Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir sind nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes. In dem Augenblick, wo wir sündigen, dann wird uns, wenn wir die Sünde bereuen, die Strafe erlassen. Wenn es heißt, wir sind nicht unter dem Gesetz, dann heißt es, wir sind nicht unter der Strafe des Gesetzes, die über uns schwebt, weil wir das Gesetz brechen. Nun, wenn wir wahre Christen sind, dann wird die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Wir werden nicht mehr ständig, tagtäglich, minütlich, sekündlich den Weg der Sünde gehen. Aber wir werden hin und wieder sündigen. Und dann kommt die Gnade Gottes zum Tragen. Gnade, was ist Gnade? Gnade ist unter anderem unverdiente Vergebung. Gnade ist eine Gunst, die wir uns nicht erarbeiten können, wenn wir gesündigt haben. Ob vor der Bekehrung, ob nach der Bekehrung, haben wir dadurch zunächst einmal die Todesstrafe über uns gebracht. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und der Sündesold ist der Tod. Und jetzt muss die Gnade Gottes zum Tragen kommen, denn nichts, was sie jetzt tun können, kann diese Todesstrafe zunächst einmal wieder wegwischen. Selbst wenn sie von jetzt an das Gesetz in vollkommenster Weise halten würden, schwebt die Todesstrafe nach wie vor über ihren Häuptern. So kommt also jetzt die Gnade Gottes und die Gnade Christi zum Tragen, dass er ihnen die Sünde vergibt. Nicht aufgrund ihrer Werke, sondern weil er ihnen die Sünde vergeben will, weil sie ihn darum bitten, weil sie sich aufrichtig über das, was sie getan haben, ärgern, bekümmern, sie bereuen aufrichtig. Jetzt habe ich das doch wieder getan, ich will es aber nicht mehr tun, bitte Gott, vergib mir. Dadurch kommt die Gnade zum Tragen. Aber, was sagt er jetzt in Vers 15? In Römer 6. Wie nun? Sollen wir sündigen? Weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind, das sei ferne. Schauen Sie, er sagt, die Tatsache, dass wir, wenn wir jetzt sündigen, wenn wir bereuen, wenn wir den Opfertod Jesu Christi für unser Leben annehmen, in Anspruch nehmen, dass wir dadurch aufgrund von Gnade Vergebung erlangen, bedeutet jetzt nicht, dass wir weiterhin sündigen können, damit wir Gnade erlangen. Und was ist Sünde? Schauen Sie, wenn das Gesetz weg wäre, wenn das Gesetz tot ist für uns, ergäbe diese Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Er sagt ja, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz und unter Gnade, sollen wir weiter sündigen. Sollen wir weiter das Gesetz brechen. Er sagt, das sei ferne. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns natürlich jetzt bemühen müssen, das Gesetz zu halten. Es ist keineswegs tot für uns. Ich rede von dem geistlichen Gesetz der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die das näher erklären. Kehren wir zu Römer 6 zurück. Und lesen wir Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Schauen Sie, darum geht es. Es geht darum, wir sind der Sünde abgestorben. Es geht darum, wir sind dem Gesetz gestorben, in dem Sinne, dass die Strafe des Gesetzes nicht mehr über uns herrscht. Sie ist uns vergeben worden. Wir können aber nicht jetzt wiederum weiterhin in der Sünde leben wollen und meinen, damit sei alles in Ordnung, wir können so leben, wie wir wollen, sind frei geworden von dem Gesetz, in dem Sinne, dass das Gesetz für uns keinerlei Bedeutung mehr hat. Darum geht es ja gerade eben nicht. Wenn Sie diese Analogie in Römer 7, die Verse 1 bis 3, auf Vers 4 anwenden wollen, geht es darum, dass wir unserem alten Ehemann sozusagen, in Anführungszeichen, der Sünde abgestorben sind. Und dass wir jetzt Christus dienen, dem neuen Ehemann, der in uns lebt, sodass wir in Gerechtigkeit leben können. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, Wir sind unter der Gnade, weil uns die Gnade die Vergebung der Sünde gegeben hat. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir weiterhin in der Sünde leben könnten. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir weiterhin das Gesetz brechen können. Und noch einmal gesagt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und der Sündesold ist der Tod. Und wenn Sie meinen, Sie könnten weiterhin das Gesetz brechen, dann sind Sie nach wie vor unter der Todesstrafe. Und meinen Sie nicht, die Gnade Gottes ist etwas sehr Billiges, das Sie so in Anspruch nehmen könnten, wenn es Ihnen gerade so passt. Die Warnung ist klar und deutlich hier gegeben von Paulus, die ganzen Kapitel hindurch im Römerbrief. Aber wie Petrus sagt, Paulus schreibt manchmal etwas, was schwer zu verstehen ist für die Ungelehrten, und die verdrehen dann die Stellen, wie er sagt, die auch die anderen Stellen der Bibel, von denen verdreht werden, zu ihrem eigenen Verderben. Machen Sie diesen Fehler nicht. Glauben Sie nicht denen, die zu Ihnen kommen und sagen, Sie könnten jetzt das Gesetz brechen. Denken Sie daran, wenn einer zu Ihnen kommt und sagt, ich kenne Gott, und er hält seine Gebote nicht, er ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Noch einmal, wir haben diese freie, diese kostenlose Broschüre, die Taufe, Voraussetzung für das Heil, die auch sehr auf Reue eingeht, die auch sehr auf den Glauben eingeht, den Sie haben müssen, die auf Sündenvergebung eingeht und natürlich auch die darauf eingeht, wie man das Gesetz halten kann. Eine weitere kostenlose Broschüre, das Evangelium vom Reich Gottes. Schauen Sie, das Evangelium vom Reich Gottes zeigt Ihnen, wie Sie leben müssen, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Das Evangelium, die frohe Nachricht, die gute Botschaft, das ist etwas, was die meisten Menschen heute gar nicht kennen. Die wissen gar nicht, was eigentlich das Evangelium vom Reich Gottes ist. Aber wie wir in der einen Stelle gelesen haben, die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben. Also es geht schon darum, dass wir verstehen müssen, wie wir heute leben müssen, um überhaupt ins Reich Gottes eingehen zu können. Und dann gibt es eine weitere kostenlose Broschüre, die Geheimnisse der Bibel. Wussten Sie, dass die Bibel voller Geheimnisse steckt und dass die meisten Menschen, weil sie eben die Geheimnisse der Bibel nicht kennen, dann total verwirrt werden und Verwirrungen folgen, verführt werden, weiter verführen? Gott hat bewusst in vielen Fällen in Geheimnissen geschrieben, um die Wahrheit denen, die nicht berufen sind, zunächst einmal zu verschleiern, um aber denen, die berufen sind, um die Wahrheit zu erkennen, diese Geheimnisse zu offenbaren, damit sie noch deutlicher erkennbar sind für sie. Deswegen hat Christus auch in Gleichnissen gesprochen, damit die meisten eben die Gleichnisse der Wahrheit nicht erkennen sollten. Aber er hat dann nachher seinen Jüngern die Gleichnisse erklärt. Und wir haben unter anderem in dieser Broschüre ein Kapitel, das heißt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Denn die Bibel zeigt auch, dass es gerade auch in dieser Endzeit viel Gesetzlosigkeit geben wird. Menschen werden kommen, die sagen, das Gesetz sei abgeschafft. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten. Eine Tatsache, über die ich heute gesprochen habe, dass diese Menschen das behaupten. Und sie werden mehr und mehr das behaupten. Natürlich geht es hauptsächlich um solche Gesetze wie den Sabbat und die heiligen Festtage und vielleicht Gesetze gegen Götzendienst und dass man sich keine Idole herstellen soll, die man dann so in den Kirchen aufstellt und so weiter und so fort. Aber alles dies ist große Konfusion, wie wir heute am Beispiel des Ehebruchs gesehen haben. Aber es werden Menschen kommen, die sagen, ja, man kann so leben, wie man will und das ist doch alles gar nicht so schlimm und man kann ruhig Ehebruch begehen und Unzucht und dies und das und jenes und ein bisschen stehlen, ein bisschen lügen, ein bisschen Begierde. Begierde ist sowieso kein Problem, weiß ja keiner und so weiter und so fort. Aber schauen Sie, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und Sie müssen um das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wissen. Sie müssen verstehen, was damit gemeint ist. Noch einmal diese drei kostenlosen Broschüren, die ich Ihnen heute anbieten möchte. Total kostenlos und verbindlich. Die Taufe, Voraussetzung für das Heil. Die zweite Broschüre, das Evangelium vom Reich Gottes. Und dann die Broschüre, die Geheimnisse der Bibel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Lenk. Für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik